Kirchen prägen seit Jahrhunderten unsere Gesellschaft, denn es gibt so gut wie kein Dorf, zumindest hier in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, das kein Gotteshaus hat. Noch vor gut 40 Jahren wurden diese Gebäude gut besucht. Schließlich waren mehr als 3/4 der Bürgerinnen und Bürger Mitglieder einer der beiden großen christlichen Kirchen. Inzwischen hat sie eine große Austrittswelle erfasst, sodass die Zahl der Konfessionslosen mittlerweile höher ist als die der Kirchenmitglieder. Die Folgen liegen auf der Hand. Die Kirchen haben immer weniger Geld und die Gotteshäuser bleiben oft leer und können kaum noch instand gehalten werden. Deshalb haben sich im letzten Jahr einige Theologen, Wissenschaftler und Kulturschaffende zusammengetan, haben ein Manifest veröffentlicht, in dem sie zur Rettung der Kirchen in Deutschland aufrufen. Mit dabei war auch Karin Berkemann, Professorin für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Hochschule Anhalt in Dessau. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Frau Berkemann, warum ist Ihnen der Erhalt der Kirchen in Deutschland denn so wichtig?
Weil ich so begeistert bin davon, was Kirchengebäude alles können. Die wurden gebaut für Gottesdienst und können noch sehr viel mehr. Sie sind Zeichen im Ortsbild, an das man denkt, wenn man nach Hause kommt. Sie sind Orte, mit denen sich Familie und Ortsgeschichte verbindet. Sie sind oft Ort für gute soziale Arbeit, manchmal einfach nur hübsch. Im Großen und Ganzen sind sie Kulturerbe.
Sie sprechen von Kirchen als Zeugnisse des europäischen Kulturerbes. Was meinen Sie damit?
An Kirchen können Sie in besonderer Weise ablesen, wie sich die unterschiedlichen Regionen und Nationen miteinander verbündet haben, um ein schönes Bauwerk herzurichten. Da haben Sie den Stuckateur aus Italien, da haben Sie den Maler aus Frankreich, da haben Sie den regionalen Schreiner. Also da mischen sich ganz unterschiedliche Strömungen, Vorstellungen aus dem Heiligen Land, Einflüsse aus islamischer Architektur. Da kann man sehr, sehr gut ablesen, wie unterschiedliche Vorstellungen und Regionen, Nationen zusammenarbeiten können, um was Gutes auf die Beine zu stellen. So stelle ich mir auch Europa vor.
Wenn wir mal so auf den aktuellen Stand schauen, wie viele Kirchen gibt es denn in Deutschland und wie viele sind im Moment ungefähr in Gefahr, dass sie nicht mehr erhalten werden können?
Es ist schwer, an Zahlen zu kommen, aber wir gehen davon aus, dass es 40.000 bis 45.000 evangelische und katholische Gemeindekirchen in Deutschland gibt. Und Expertinnen gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren davon zwischen die Hälfte und einem Drittel in Frage gestellt bekommen. Das kann Abriss bedeuten oder eine andere Nutzung. Also gehen Sie davon aus, dass um die 20.000 Kirchen in den nächsten Jahren in Frage gestellt werden.
Gehen wir mal jetzt von diesen, Sie sagen, dass es etwa gut 40.000 Kirchen in Deutschland gibt. Sind diese Gebäude alle in gleicher Weise schützenswert oder muss man da unterscheiden? Also eine Kirche, die jetzt ein paar Jahrhunderte alt ist und vielleicht kunstgeschichtlich einiges zu bieten hat, kann man ja vielleicht nicht vergleichen mit einem Bau aus den 60ern oder 70ern aus dem 20. Jahrhundert.
Natürlich haben wir zu einer gotischen Kirche mehr Abstand. Da fällt es uns leichter zu sagen, die ist wertvoll, als zu einem Gebäude, das ein oder zwei Generationen her ist. Aber das sagt nichts über den Wert des Gebäudes aus. Bei Denkmalschutz allein ist nicht das einzige Kriterium. Es kann die letzte schäbige Hütte als Kirche sein, aber es ist vielleicht genau der Ort, an dem soziales Leben in diesem Viertel stattfindet. Und wenn Sie das wegnehmen, stellen Sie sich vor, diese Kirche fehlt in Ihrem Ort, dann merken Sie ganz schnell, der Denkmalwert alleine ist nicht das einzige Kriterium, um zu sagen, wir brauchen dieses Gebäude bei uns im Ort und in der Stadt.
Im Kirchenmanifest, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde, da heißt es auch, Kirchenbauten sind radikal öffentliche Orte. Was meinen Sie damit?
Zum einen können Sie daran ablesen, dass diese Frage sehr öffentlich ist, dass wir inzwischen über 22.000 Unterschriften haben. Das heißt, wenn Sie so rechnen, für jede der bedrohten Kirchen eine. Also es ist eine Frage, die nicht nur Kirchenmitglieder betrifft. Und zum anderen sind es Räume, die Öffentlichkeit geradezu brauchen. Eine verschlossene Kirche ist eine schlechte Kirche. Insofern, Kirchen müssen offen sein, damit dort konsumfreies, freies sich begegnen und Leben passieren kann. Versuchen Sie mal in Frankfurt in der City einfach wo zu sitzen, ohne einen Kaffee kaufen zu müssen. Das heißt, wir brauchen konsumfreie Orte, um frei reden zu können. Das können Kirchen. Leider tun sie es zu wenig, aber diese Gebäude brauchen das. Und deshalb ist die aktuelle Situation eine Chance, um diese Gebäude vielleicht wieder auch als radikal öffentliche Orte zu erfahren und zu erleben.
Sie plädieren im Kirchenmanifest auch für eine neue Trägerschaft. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die Bürgerinnen und Bürger und nicht die Kirche sich der Instandhaltung der Kirchen annehmen sollten?
Die Mischung aus, wer zahlt für diese Gebäude, haben sie schon seit Jahrhunderten. Das waren nie allein die Glaubensgemeinschaften, sondern immer auch die Menschen vor Ort, die ja daran mitgestaltet, mitfinanziert haben. Und deshalb finde ich auch mit darüber entscheiden dürfen, was mit diesen Gebäuden passiert. Neue Trägerschaft meint, wir brauchen so etwas Ähnliches wie einen Ruck, wie wir ihn in Nordrhein-Westfalen hatten, als in den 90er Jahren die Zechen aufgegeben wurden und die Menschen vor Ort gesagt haben, die stehen für uns für was, die können wir nicht einfach abräumen. Und dann bildete sich eine Trägergesellschaft mit einer Stiftung, die dann diese Gebäude wiederum in eine neue Nutzung überführt hat. Man hat damit Zeit gekauft, um gute Lösungen für diese Gebäude zu finden. Wir brauchen Formen der Finanzierung, die diesen Gebäuden eine echte Chance geben. Und das heißt, ein wenig Zeit einzukaufen.
Die Kirchennutzung in der Zukunft, wie die aussehen könnte, es gibt ja schon einige Beispiele. Zum Beispiel werden daraus Arztpraxen hier in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg oder es werden Begegnungsräume daraus. Wie könnte die Kirchennutzung in der Zukunft sonst noch aussehen? Haben Sie da einige Beispiele oder auch Ideen?
Grundsätzlich können Sie in eine Kirche alles reinmachen. Architektonisch geht das. In Burgalben haben Sie einen Frisiersalon drin, in Jülich haben Sie einen Fahrradladen drin. Aber in Jülich zum Beispiel mit dem Fahrradladen kann man dort in einer Seitenkapelle weiter Gottesdienst feiern. Das heißt, ich mag Beispiele, wie Sie es beispielsweise in Stuttgart haben, in dem Projekt, das heißt Maria als. Und dort können Sie in einer Kirche ganz unterschiedlichen Initiativen Raum geben, Dinge auszuprobieren. Künstlerisch, kulturell, aber Liturgie, also Gottesdienst, ist weiter möglich. Solche Lösungen, finde ich, haben Zukunft, weil wir wissen nicht, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist. Mischnutzungen, gemeinsame Nutzungen, Partnerschaften für Nutzungen, das hat wirklich Zukunft.
Sie plädieren ja auch dafür, dass Menschen auch außerhalb der Kirchen sich für den Erhalt der Kirchen einsetzen als wichtiges Kulturgut. Wie kann das passieren? Weil den Kirchen laufen ja die Mitglieder weg und damit wird ja eigentlich offensichtlich, dass auch das Interesse für Gotteshäuser kleiner wird.
Das ist das Verrückte, dass wenn ich sage, ich lehne Kirche als Institution, als Verein ab, haben diese Menschen häufig noch Interesse daran, Kirchen als Gebäude zu sehen. Das sehen Sie, wenn Sie offene Kirchen sehen, wie viele Menschen da reingehen, die garantiert keine Kirchensteuer mehr zahlen. Und wenn Sie Stiftungen fragen, die sich im Bereich Denkmal bewegen, sagen die, wir haben immer häufige Anrufe von Menschen, die sagen, wir geben dir Geld für dieses Gebäude, aber du musst mir garantieren, dass es nur in das Gebäude geht und nicht in die Gemeinde oder Institution. Das heißt, wir werden Lösungen finden müssen für Gebäude, die wir von der Institution trennen, um damit Menschen zu ermöglichen, zu verstehen, es ist auch ihr Gebäude, auch wenn sie sich nicht mehr evangelisch oder katholisch auf dem Steuerzettel nennen und trotzdem mit diesem Gebäude Dinge verbinden, die mit Glauben vielleicht wenig oder gar nichts mehr zu tun haben.
Sprechen Sie auch mit Menschen, die jetzt zum Beispiel längere Zeit nicht in einer Kirche waren und dann zum Beispiel wieder in eine Kirche reingehen, weil dort eine besondere Begegnungsstätte gebaut wird? Und was sagen die Menschen dann?
Diese Gespräche sind die geilsten. Da ist Überraschung da, da ist Freude da, da ist, hätte ich nicht gedacht, dass das eben so aussieht. Und dann erfahre ich sehr viel mehr über das Gebäude, das ich meine zu kennen, als wenn ich mit Menschen spreche, mit denen ich sowieso schon einer Meinung bin. Denn genauso wie wenn Sie mit Kindergruppen in Kirchen hineingehen, was ich lange gemacht habe, da ist Neugier, da ist Freude, die hinterfragen alles. Und das tut immer gut, weil man dann auch neu erklären muss und miteinander neu sehen lernt. Also ja, das ist eine ganz große Chance, sowohl für mich als auch für die Menschen, die diese Gebäude neu entdecken können. Genau da müssen wir hin.
Wenn wir uns jetzt in 10, 15 Jahren wieder unterhalten über das gleiche Thema, was passiert mit den Kirchen, die nicht mehr als Gotteshäuser genutzt werden, was ist Ihr Wunsch, was soll bis dahin passiert sein?
Ich hoffe, dass wir dann sehr viel mehr offene Kirchen haben, in denen Menschen sich begegnen können, in denen sie frei diskutieren können und in denen auch eine Möglichkeit, ein Angebot ist, über ihr Leben, über Fragen, die sie gerade bewegen, neue Gedanken zu bekommen. Also ich hoffe, wir haben dann gemeinwohlorientiert öffentlichere, offene Kirchen, die einladen, reinzugehen und sie in Besitz zu nehmen.
Sagt Karin Berkemann, Professorin für Baugeschichte und Denkmalpflege in Dessau und Mitinitiatorin des Kirchenmanifestes über ihren Aufruf, Kirchen als Zeugnisse des Kulturerbes in Europa zu erhalten. Danke fürs Gespräch.
Danke für das Gespräch Ihnen.